Psalm 121. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Sieh, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, damit dich weder am Tag die Sonne sticht, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Nun, Hans Günther, Gottes Segen für deinen Dienst.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal hier in Bruchköbel gepredigt habe. Ich war irgendwann mal da für eine Feier. Jubiläum, aber da habe ich nicht gepredigt, glaube ich. Eine Andacht, also was auch immer. Ich habe so viele Dienste. Manchmal weiß man nicht mehr, wo man so alles ist. Aber ich freue mich, hier zu sein, dass so viele da sind, dass ich ein paar Leute sehe, die ich kenne, manche besser, manche weniger gut, und dass wir heute diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Und meine Mutter habe ich ja ganz selten mal in einem Gottesdienst. Selbst wenn ich sie eingeladen habe, komm doch mal nach Gelnhausen. Nee, ich muss in meiner Gemeinde sein. Also hat sie sich nicht nehmen lassen. So, von daher ist das heute schon was ganz Besonderes. Also herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr könnt mich gut ertragen mit meiner Art zu predigen. Und ich bin sehr gespannt, was Gott den Einzelnen heute so mit auf den Weg gibt. Der Hugo hat gesagt, es gibt kein Zeitlimit. Der Herr hat sie in deine Hand gegeben. Also umso länger man im Dienst ist, vielleicht wissen, ich weiß nicht, ob das jeder so weiß, umso einfacher ist es, lange zu predigen. Die Herausforderung ist immer, kurz zu predigen oder sich an die Zeit zu halten. Aber all das lernt man mit der Zeit. Heute wollen wir uns miteinander diesen 121. Psalm anschauen, beziehungsweise über diesen Psalm und dessen Bedeutung will ich mit euch reden. Und die Psalmen, so ziemlich genau in der Mitte der Bibel, wer eine Bibel mit hat und aufschlagen will, sind ja schön zu lesen, sehr ehrlich, deutlich, direkt. Sie sind das Gebets- und das Gesangbuch der Bibel, wenn man so will. Und es sind meistens ja auch Gebete bzw. Lieder, die da in diesen Psalmen abgedruckt sind. Und ich finde das immer sehr hilfreich. Es gibt ja manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir nicht so richtig wissen, wie kann ich mein Gebet zum Ausdruck bringen? Wie kann ich das, was mich gerade umtreibt, in Worte fassen? Und wenn man da keine eigenen Worte findet, kann man also tatsächlich gut auf die Psalmen zurückgreifen und einfach mal die Psalmen beten, indem man die einfach laut ausspricht vor Gott. Nur mal so als kleiner Hinweis. 15 dieser Psalmen, nämlich die Psalmen 120 bis 134, werden Wallfahrtslieder genannt. Und das ist ja jetzt so gar keine große evangelische und schon gar keine freikirchliche Angelegenheit, dass man auf Wallfahrt geht. Aber es ist eine ganz biblische Angelegenheit. Und in manchen Bibeln steht es dann auch drüber, dass das Wallfahrtslieder sind. Und in der Übersetzung der Guten Nachricht werden sie mit dem Satz eingeleitet, ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Warum steht das da? Was hat das zu bedeuten? Und es ist immer wichtig, dass man die Texte in der Bibel in ihrem Kontext auch sieht und versteht, was war denn damit gemeint, als sie das erste Mal geschrieben worden sind. Und von daher ist es vielleicht auch hilfreich, wenn ich euch ein bisschen was dazu erzähle. Dreimal im Jahr war es für den treuen Juden üblich, nach Jerusalem aufzusteigen. Also dahin zu kommen, geht ein bisschen bergauf. Deshalb spricht man vom Aufstieg. um dort anzubeten. Das erste Mal im Jahr zum Passafest, das zweite Mal zum Pfingstfest im Frühsommer und das dritte Mal zum Laubhüttenfest im Herbst. Das waren die Wallfahrten, die der treue Jude unternommen hat. Und der Weg nach Jerusalem war nicht ganz einfach. Jerusalem liegt oben, es geht immer bergauf, eine Herausforderung und nicht so für jeden das Einfachste zu bewältigen. Und auf diesem Weg wurden Wallfahrtslieder gesungen. Da wurden diese Lieder gesungen, die ja eine Botschaft haben und etwas vermitteln. Die gesungenen Gebete drückten aus, woher die Pilger kamen und wohin sie unterwegs waren und was sie da eigentlich wollten und was sie erlebten. Und dieser 121. Psalm wird auch der Psalm der Reisenden genannt. Vielleicht mal ganz gut, den vor einer Reise zu lesen. Also bei mir übrigens in meiner Lutherbibel, die ich habe auch mittlerweile viele andere Bibeln gelesen und lese auch zurzeit eine ganz andere, aber zum Predigen nehme ich immer die, aus einem ganz banalen Grund. Die ist so groß geschrieben, dass selbst ich das lesen kann. Oder ansonsten nehme ich das iPad, dann kann ich es auch so groß machen, wie die kaputten Augen das brauchen. So, der Psalm der Reisenden. Ich habe diesen Psalm wahrscheinlich hunderte Male Leuten vorgelesen, die krank waren. Wenn ich im Krankenhaus Menschen besucht habe oder ältere Menschen, habe ich diesen Psalm gelesen und versucht, sie damit zu ermutigen, bei Kranken, bei älteren Leuten. Und einfach, weil, wenn man diese Worte liest, die geben einem was, die geben einem Kraft, die geben einem Stärke. Und dieser Psalm war tatsächlich immer Trost und Kraftspende. Warum? Weil dieser Psalm unsere Blickrichtung verändert. Wenn wir in irgendeiner Situation sind, die schwierig sind, ob das zu Hause ist, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, das geht ja ganz schnell, dass das Problem wie so ein Magnet ist, das unsere Gedanken auf sich zieht. Und dann sind wir total blockiert und gelähmt, weil wir nur noch an dieses Ding denken. Und ich kann mich gut erinnern, als ich noch Pastor war, schon ein Jahr her, in früheren Jahren bei manchen schwierigen Situationen in der Gemeinde, bin ich oft bei uns im Feld laufen gegangen, also joggen. Und es hat mich wirklich eine halbe Stunde Strecke gebraucht, um, wie man so schön sagt, die Birne wieder freizukriegen. Man war so gefangen in alledem, weil man immer fixiert war auf die Not oder auf das Problem. Und dieser Psalm ist einer, der unsere Blickrichtung ändert und unsere Blickrichtung nach oben bringt. Dieser Psalm konfrontiert uns aber auch mit ganz wichtigen Fragen. Ich habe vor langer Zeit ein wirklich klasse Buch gelesen über diese Wallfahrtspsalmen von Eugene Peterson. Ich weiß nicht, wem der Name ein Begriff ist. Eugene Peterson war Neutestamentler, Professor für Neues Testament, aber auch Pfarrer in einer Gemeinde. Und er hat einige total klasse Bücher geschrieben, hat auch eine Bibelübertragung herausgegeben, The Message, ich weiß gar nicht, ob es die auf Deutsch gibt, nur Ausschnitte vielleicht, keine Ahnung. Aber The Message ist keine Übersetzung, es ist eine Übertragung, einfach nur, um den Sinn der biblischen Texte rüberzubringen. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt A Long Obedience in the Same Direction. Gibt es leider nur auf Englisch, aber es lohnt sich, wer es kann. Und dieser Psalm, in diesem Buch hat Eugene Peterson gerade zu diesem Psalm ein paar ganz wichtige Fragen gestellt. Und einen Teil davon wollen wir uns heute Morgen hier mal anschauen. Und die erste Frage ist, sind wir als Christen Touristen oder Pilger? Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ich habe das schon gemacht und was ich gedacht habe, das sage ich euch. Und alles andere könnt ihr euch selbst überlegen. Aber in Bezug auf unser Leben, besonders wenn wir als Christen mit Jesus unterwegs sind, ist die Frage wichtig, sind wir auf dem Weg mit Jesus nur als Touristen oder als Pilger? Und bevor ihr irgendwas antwortet, hört euch einfach an, was es noch zu sagen gibt. Ich beobachte, dass in unserer heutigen Zeit immer schwieriger wird, Menschen mit dem Evangelium, für das Evangelium zu gewinnen. Und da werden einige sagen, nee, ich treffe immer wieder Leute, die sind total offen. Ja, bei Einzelnen natürlich. Aber das Gros der Gesellschaft ist heute so offen für alle Wahrheiten. Es gibt in der Gesellschaft keine eine Wahrheit mehr. Das ist halt der Zeitgeist. Und da sind wir Christen auf einem ganz einsamen Podest, wenn wir sagen, doch, unsere Wahrheit heißt Jesus Christus. Das ist für uns so, aber für die Gesellschaft, ob die Wahrheit Jesus Christus ist oder der nächste Honigtopf, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, da gibt es nicht mehr eine Linie. Und deshalb ist es schwierig, Menschen irgendwo abzuholen und zu Jesus zu führen. Der Weg ist viel weiter geworden, als das früher mal war. So, die Zahl der Gottesdienstbesuche in unserem Land, wir alle wissen, das nimmt rapide ab. Und auch wenn es hier und da Ausnahmeerscheinungen gibt, wo Gemeinden wachsen, es sind oft Migrationsgemeinden, wo aus anderen Gemeinden Leute hinpilgern. Es ist eine herausfordernde Zeit für die Christenheit. Die Zahl der Christen wird immer weniger. Seit letztem Jahr, das haben wir alle gehört, ist die Zahl der evangelischen katholischen Christen in Deutschland nur noch weniger als 50% der Bevölkerung. Doch selbst für die Menschen, die schon länger als Christen unterwegs sind, ist es manchmal nicht leicht, das Interesse am Evangelium für sich aufrechtzuerhalten. Und das hat auch damit zu tun, dass wir als Christen und als Gemeinden mit so viel, mein Lieblingswort für sowas ist Kram oder mit Mist, mit so viel Kram und Mist beschäftigt sind, dass das Eigentliche nicht mehr stattfindet. Das ist einfach so. Der Eugene Peterson, ein Zitat mal aus seinem Buch, der schreibt, es gibt in unserer Welt einen großen Markt von religiösen Erfahrungen. Aber da ist nur wenig Begeisterung für das geduldige Heranreifen lassen von Tugenden und kaum eine Neigung zum Antreten einer langen Ausbildung in was frühere Generationen von Christen Heiligung nannten. Heute muss alles schnell gehen. Sag mir, was ich wissen muss, damit es mir besser geht. Predige so, damit ich mich gut fühle. Es gibt viele Christen, die nur wie Touristen auf dem Weg der Nachfolge sind. Das sind Leute, die von einer geistlichen Attraktion zur anderen wandern, von einer Gemeinde zur anderen, von einem Höhepunkt zum anderen, natürlich als Tourist nur, wenn man Zeit und Lust hat. Und für einige ist das der sonntägliche Gottesdienstbesuch, für andere vielleicht eine Gemeindefreizeit, wo es mal so einen Höhepunkt gibt, eine Konferenz, eine christliche Veranstaltung, Seminar, was auch immer. Man will ja mal was anderes hören und erleben, wie ein Tourist halt. Da sind wir irgendwo an einem fremden Ort und da gibt es die Attraktion und die Attraktion. Da gehen wir dann hin und da wollen wir etwas Neues mitnehmen. Man will mal wieder etwas anderes erleben. Am liebsten ganz unverbindlich, frei von jeglicher Verpflichtung, wie Touristen halt. Und viele Christen, in Anführungsstrichen, sind nur noch als Touristen unterwegs. Aber in der Bibel gibt es dieses Wort nicht. Also auch hier, das ist nicht ein Wallfahrtslied, das ist kein Touristenlied, kein Sommerhit aus der Hitparade. Die Bibel spricht nicht von Touristen, wenn es um die Nachfolge Jesu geht. Die Bibel spricht, hat andere Worte dafür. Zum Beispiel Jünger, ein Jünger Jesu zu sein oder ein tatsächlich Pilger zu sein. Und das will ich kurz erklären. Jünger Jesu zu sein, das bedeutet, unser ganzes Leben eine Ausbildung bei Jesus zu machen. Und jeder, der da kommt und sagt, ich war da jetzt mal im Urlaub in einer Gemeinde, das war ja, boah, wenn das bei uns so wäre, wäre es total klasse. Entschuldigung, der das erzählt, hat ein schönes Erlebnis gehabt, aber hat wahrscheinlich nicht eine Socke in dieser Gemeinde kennengelernt, wie die Leute dort wirklich sind. Die mag wirklich gut gewesen sein, also davon abgesehen. Aber diese Eindrücke, diese ersten, das ist nicht viel wert. Gemeinschaft, was die wert ist, wenn man als Jünger Jesu mit anderen gemeinsam unterwegs ist, das merkt man erst, wenn man mal ein paar Jahre gemeinsam unterwegs war und die Ecken und Kanten der anderen kennt. Und die uns so natürlich. So, Jünger Jesu zu sein, heißt ein Lernender zu sein, ein Dauerlerner zu sein, mit dem Ziel, dem Meister immer ähnlicher zu werden. Lernende, keine Besserwisser. In vielen Gemeinden hocken die Besserwisser, die alles genau wissen, was der da vorne jetzt falsch sagt, was der Bruder, die Schwester falsch denkt. Wir sind alle Lernende. Und einer von denen, die ich sehr schätzen gelernt habe, will das hier einfach mal an dieser Stelle reinstreuen, weil ich habe es nicht in den Bekanntmachungen gehört, aber das war einer unserer ersten Pastoren in der Kirche, Pastor Gerhard Bröhl, der am Montag gestorben ist und morgen beerdigt wird. Und ich habe noch mal eine Schrift durchgelesen, die er verfasst hat, wo er so sein Leben zusammengeschrieben hat. Und da kam dieser Begriff drin vor, dass er von diesen und jenen so viel gelernt hat. Das fand ich interessant und habe gedacht, das passt, das muss ich hier unbedingt erwähnen. Da ist einer, der jetzt im Februar 95 Jahre alt geworden wäre, der immer ein Lernender geblieben ist. Ein anderer Begriff ist der Begriff Pilger. Pilger zu sein bedeutet, dass wir unser ganzes Leben damit verbringen, auf dem Weg mit Jesus zu sein. Und da soll keiner kommen und sagen, ich habe es im Griff, ich weiß, wie es läuft. Wer weiß, was um die nächste Lebensecke auf uns wartet. Und da wird sich zeigen, ob wir als Pilger und Jünger Jesu noch intakt sind. Auf dem Weg mit Jesus zu sein. Und die Frage war damals, als dieser Psalm gesungen wurde, auf dem Weg nach Jerusalem, war man unterwegs als Tourist, der nur dreimal im Jahr zu einer heiligen Attraktion gewandert ist? Oder war man ein Pilger, der mit allem Ernst und mit Hingabe auf dem Weg war, Gott zu begegnen und ihn von ganzem Herzen anzubeten? Das ist ein Riesenunterschied, ob man Pilger, Jünger oder nur Tourist ist. Und das ist die erste Frage, die ich einfach euch gerne mitgeben möchte, die ihr euch selbst beantworten könnt. Die Frage ist, bist du als Christ nur Tourist oder Pilger? Eine zweite Frage. Woher rechne ich eigentlich mit Hilfe? Meine Beobachtung, das ist leider keine schöne, auch bei vielen Christen, die sonntags ganz fröhlich im Gottesdienst sitzen, den Herrn loben und preisen, alles toll. Und wenn am Dienstag ein Riesenproblem eintritt, reagieren sie oft genauso wie alle anderen auch, die nicht glauben. Das ist schade. Wenn ich früher diesen Psalm gelesen habe, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Dann habe ich mir die Berge vorgestellt. Eine wunderbare Berglandschaft. Hier sind ja auch einige, die gerne Bergwandern gehen. Und das ist auch wirklich toll. So das Erhabene der Gipfel, Das Wort Berge weckt bei einigen von uns, bei mir auch, Erinnerungen an schöne Zeiten, wo man oben in den Bergen ist. Und es ist ganz interessant, wer schon mal Bergwandern war, der weiß, es gibt so Momente, da schaut man dann in die Natur, in diese Bergpracht und man hat einfach Lust zu singen, großer Gott, wir loben dich oder so. Ja, weil das irgendwie so überwältigend ist, einfach toll. Doch dann muss man sich die Frage stellen, das sind ja die Bilder, die in unserem Kopf dann abgeben. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Oh, Matterhorn. Gab es in Jerusalem nicht, sorry. Was haben die für Berge in ihrem Kopf gehabt? Welche Berge haben die gesehen? Was haben die sich unter den Bergen vorgestellt? Ich habe tatsächlich als junger Pastor immer gedacht, ich hebe meine Augen auf zum Bergen. Irgendwo da oben muss Gott sein. Und dann kommt er und hilft mir. Bis ich gelernt habe, was dieser Psalm eigentlich sagt. Und das ist was völlig anderes. Welche Bilder sahen die Israeliten vor sich, wenn sie diese Worte hier gebraucht haben? Welche Erinnerungen wurden bei denen geweckt? Fakt ist, die haben nicht die Schweizer Alpen vor sich gesehen, sondern was ganz anderes. Als dieser Psalm geschrieben wurde, da waren die Berghöhen voller Altäre. Und zwar nicht für den Gott, an den Juden glaubten. Altäre, die den heidnischen Göttern geweiht waren. Und ich will euch das mal belegen. Im Propheten Jeremia könnt ihr das nachlesen in Kapitel 3. Nur mal so ein paar Verse, Vers 2, 6 und 23. Hebe deine Augen auf zu den Höhen und sieh, wo du allenthalben dich preisgegeben hast, schreibt Jeremia. Oder dann in Vers 6, und sie gingen hin auf alle hohen Berge und unter alle grünen Bäume und trieben dort Hurerei. Oder dann in Vers 23, wahrlich, es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln und mit dem Lärm auf den Bergen. Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. So, wenn wir beim Lesen des Textes der Meinung sind, wir heben unsere Augen auf zu den Bergen, ja, die Berge, das ist die Größe Gottes, die kommt und hilft uns dann. Es war genau das Gegenteil, was die Israeliten gelernt haben. Da erwarten wir absolut keine Hilfe von diesen heidnischen Göttern. Das ist nicht, was wir brauchen. Denn unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Viele heidnische Religionen, die wurden auf den Bergen und Hügeln praktiziert. Da gab es Götzen, da gab es sogar religiöse Prostitution, Fülle von Angeboten von religiösen Touristen, wo die religiösen Touristen einfach alles finden konnten. Für jedes Übel gab es ein Mittelchen, für jeden Kram gab es irgendeinen Götzen oder einen Fluch oder einen Segen, was auch immer. Und auf diesem Markt der religiösen Möglichkeiten gab es für jeden irgendwas. Und so betet dann der gläubige Israelit, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und es ist fast eine rhetorische Frage, woher kommt mir Hilfe? Von da nicht. Von da garantiert nicht. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, nicht was da auf den Bergen aufgebaut ist. Und deshalb ist die Frage an uns, an dich, an mich, woher rechnest du mit Hilfe? Von welchem Hügel erhoffst du dir Hilfe? Von dem Hügel der Politik vielleicht? Morgen ist ein großer Tag für die Hälfte der Amerikaner. Für die andere Hälfte ein schwarzer Tag. Am 23. Februar ist in Deutschland der große Tag, wo eine neue Regierung gewählt wird. Und man kann ja nur ahnen, wie das alles ausgeht. Aber eines weiß man gewiss, es wird nach morgen für die ganze Welt und nach dem 23. in Deutschland alles komplett anders sein. So, und dann was wollen wir dann machen? Wollen wir uns hinstellen und sagen, wir müssen an dem Hügel der Politik arbeiten? Ein paar Leute wegkriegen, abhaken oder was auch immer. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, in den Wirren der Welt einfach treu unseren Weg mit Jesus zu gehen. Das ist der Punkt. Ich werfe das mal hier rein, weil der Hugo gesagt hat, ich kann so lange predigen, wie ich will. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus an keiner Stelle seinen Jüngern gesagt hat, morgen basteln wir Transparente, ganz große. Und dann gehen wir protestieren und sagen, Kreuzigung, das ist gegen die Menschenrechte, das ist nicht in Ordnung. Hört auf, ihr Römer zu kreuzigen. Hat Jesus nie gemacht. Der wurde einmal politisch aufs Glatteis geführt, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern bezahlt. Und Jesus sagt, okay, zeig mir mal so eine Münze, wer ist das da drauf? Der Kaiser, ja, dann gibt dem Kaiser, was dem Kaiser ist. Fertig. Aber er hat nie einen politischen Aufruhr herbeigeführt. Ich finde das sehr interessant, weil manche denken, man muss mit der Bergpredigt Politik machen oder so. Jesus hat eine andere Regierungsform. Aber das könnten wir mal anderweitig vertiefen. Woher rechnest du mit Hilfe? Von den Hügeln der Politik ist da nicht zu viel zu erwarten. Oder von der Wirtschaft, die in unserem Land am Boden ist, oder von der Wissenschaft, oder vom Jackpot im Lotto, was auch immer. Woher rechnest du mit Hilfe? Der Psalmist sagt mit anderen Worten, schau nicht in die falsche Richtung, schau nicht auf die Hügel, wo sie für alles etwas anzubieten haben, sondern richte deine Blicke auf den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das führt zur nächsten Frage. Auf wen setze ich mein Vertrauen? Ich habe die Antwort schon gegeben. Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also meine Hilfe erwarte ich nicht von den Geschöpfen, die Gott geschaffen hat, sondern vom Schöpfer selbst. Und zwar von dem, der in der Lage war, Himmel und Erde zu schaffen. Und dieser große Gott, der die Welt und das Universum gemacht hat, das beschreibt dieser Psalm auch, der kümmert sich auch um Kleinigkeiten. Das finde ich bemerkenswert. Hier in Vers 3, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Also jemand, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, dass das alles so funktioniert und läuft und harmonisch ist, bei 8+ Milliarden Menschen, die auf dem Erdboden leben, ist das für mich ein Bild. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Er kümmert sich um unsere Kleinigkeiten. Das finde ich klasse. Dieser Gott gibt sogar auf dich Acht. Er schläft nicht, er schlummert nicht. Gott ist immer hellwach. In Vers 5 heißt es hier, der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Wer zu Fuß unterwegs war, den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt, jetzt sind wir wieder in unserem Kopfkino auf dem Weg nach Jerusalem, die Sonne hat gebrannt, man wandert dorthin, es ist heiß, die Menschen sind schnell schwach geworden und wer dabei noch mit Sorgen beladen war, der war auch emotional am Ende. Und das hat man damals dem Mond zugeschrieben. Ne? Deshalb wird hier gesagt, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts, weil man einfach damit in Verbindung brachte, da ist eine psychisch auch fertig. Mehr noch in den letzten beiden Versen, der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist der Gott, von dem wir Hilfe erwarten und mit der Hilfe wir auch rechnen dürfen. Es hat einmal jemand gesagt, alles Wasser in den Ozeanen kann ein Schiff nicht zum Sinken bringen, es sei denn, es gelangt in das Schiff. Und das ist so vielleicht ein ganz wichtiger Gedanke oder Punkt, gerade in unserer Zeit, wo wir überflutet werden mit Informationen. Jemand hat kürzlich gesagt, das habe ich aufgeschnappt, der ein Mensch, der so Ende des 18. Jahrhunderts gelebt hat, der hat in seinem ganzen Leben weniger Informationen in seinem Kopf gehabt, wie der Durchschnittsbürger heute an einem Tag. Wir werden überwältigt von Informationen, von Wissen, von Dingen und natürlich auch von Problemen und Ängsten. Aber all das kann unser Lebensschiff nicht zum Sinken bringen, wenn wir nicht zulassen und Gott bitten, dass er das Wasser aus uns raushält. Wir leben in dieser Welt, so wie sie ist, mit allen Schwierigkeiten und mit all dem Bösen. Und Gott kann und will uns schützen, dass diese Dinge nicht uns von innen heraus zerstören. Aber die vierte und letzte Frage, wie aber hilft Gott? Wie sieht das denn praktisch aus? Das klingt ja alles jetzt sehr theoretisch und ein bisschen vergeistlicht. Und wenn dann mal einer ein Problem hat, dann sagen wir hier, ich habe deine Predigt gehört, guck mal, was hier der Psalm sagt. Und dann ist da jemand, der leidet wie Sau. Und wir kommen dann mit so einem frommen Spruch und er sagt, es tut trotzdem weh, auch wenn du mir 10-mal den Psalm vorliest. Ja, wie hilft Gott? Wie sieht das praktisch aus? Ich habe da vier, ich sag mal, Beobachtungen dazu. Die erste ist, manchmal hilft Gott durch ein Wunder. Nicht immer, manchmal. In der Bibel lesen wir viel von Wundern, die Gott getan hat, wo Jesus, der Sohn Gottes, Wunder getan hat. Ihr sprecht über die Auferweckung von Lazarus. Das war ein Wunder, das Jesus vollbracht hat. So viele Wundergeschichten gibt es in der Bibel. Aber nicht immer hilft Gott durch ein Wunder. Ich erzähle euch mal eine kleine Story. Wir sind noch gar nicht so spät, ich kann ja noch viele Storys erleben. Meine Frau kriegt gerade die Panik, aber ich sage, wenn ihr so anfängt, dann ist es gelaufen. Nee, ganz ehrlich, es ist eine ganz persönliche Geschichte. Als Pastoren verdienen wir ja in der Regel monatlich im Schnitt 15.000 Euro netto. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der Alex fängt gerade an, der kriegt nur 10.000. Wir kriegen es nur nicht. Das ist immer das Problem gewesen. Verdienst du es schon? Und bei uns war das Geld immer knapp. Wir mussten wirklich lernen, Gott zu vertrauen. Und da könnte ich wirklich viele, viele Geschichten erzählen. Aber ich habe immer so zum Spaß gesagt, das wäre doch mal toll, das mache ich heute tatsächlich noch. Wir kommen sonntags nach dem Gottesdienst heim, ich mache einen Briefkasten auf, sonntags, ist hier nichts drin. Sag, vielleicht war ja jemand da und hat einen Umschlag reingeschmissen. Ne? Und habe immer so meine Späße gemacht. Wäre das nicht toll, wenn Gott einfach mal so einen Rucksack mit ein paar tausend Euro vor die Tür stellt, dann könnten wir mal ein paar Schulden bezahlen und einfach mal vorankommen im Leben. Ist nicht passiert, bis auf einmal. Ich mache den Briefkasten auf, 5.000 Euro drin. Kein Absender. Und da, boah, für Helping Hands. Nicht für uns. So, was habe ich gemacht? Ich habe das Geld auf den Kopierer gelegt. Dachte ich, dann habe ich auch was davon. Nee, Quatsch. Ich habe es auf den Kopierer gelegt und die Elke Tengler und ich haben es unterschrieben, dass da auch nicht irgendeiner mal kommt, weil es stand kein Name drauf. Ich habe da mal gespendet. Ist das denn überhaupt angekommen? Ja, haben wir alles ordentlich abgewickelt. Aber es kam nie so große Summen irgendwie für uns. Es gab immer mal was, klar. Da hat Gott uns gesegnet, aber nicht so reichlich, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Aber wie ihr seht, sind wir immer noch da. Wir leben noch und es geht uns gut. Und das war für mich ein Wunder der ganz anderen Art. Weil das wäre toll gewesen, also wir hatten mal einen Laden und auch dann ordentlich Schulden. Alles abbezahlt, alles weg, alles gut. Und das wäre so toll gewesen, mal so einen riesen Batzen Geld zu haben und zu sagen, das klären wir jetzt und machen uns ein schönes Leben. Herr Jesus, ich sage dir auch immer Danke dafür. Das größere Wunder aber, als so einen Batzen Geld zu kriegen, war, zu lernen, wie man aus der Abhängigkeit von Gott jeden Tag neu bestreitet. Das war ein viel größeres Wunder. Und das war wichtig für uns, für mich. Wenn da mal 5.000 Euro im Briefkasten liegen würden, würde ich nicht sagen, Herr, behalt's, wir kriegen es auch so hin. Nee, das wär, aber ihr versteht den Punkt. Manchmal handelt Gott durch ein Wunder, da passieren große Dinge. Und das habe ich oft erlebt, auch tatsächlich mit Geld im Dienst in der Gemeinde. Aber halt nicht immer. Die zweite Art, wie Gott manchmal hilft, ist durch andere Christen. Gemeinde ist Leib Christi. Wir alle haben irgendeine Funktion. Jedes Glied am Leib hat eine Funktion. Wir leben wirklich in einer Zeit, in der, ich würde mal sagen, ein Großteil der Christen Touristen sind, die von einem Ort, von einer Gemeinde zur anderen pilgern. Kriege ich das hier nicht, gehe ich dorthin. Das ist ein frommer Supermarkt geworden. Aber wo ein Leib Christi funktioniert, das heißt, wenn Jesus heute handelt, dann handelt er manchmal durch seinen Leib, durch uns, durch dich, durch mich. Dann sagt er uns manchmal Dinge. Ich habe manchmal im Gemeindedienst tolle Ideen gehabt, mit ein paar Leuten drüber gesprochen, dann habe ich selber gemerkt, dass es nicht so eine tolle Idee war. Aber ich hätte mir irgendwo den Kopf eingerannt mit meiner tollen Idee und da war es gut, dass andere gesagt haben, nee. Und andersrum genauso, wo ich so eine schwache Idee hatte, könnte es sein und jemand sagt, das ist ja super, genau das machen wir. Gott spricht manchmal durch andere Christen. Und wenn jemand kommt und euch einen Rat gibt oder euch tröstet oder in irgendeiner Weise euch Mut machen will, dann denkt nicht, ich warte jetzt aber, bis irgendwie ein Brief vom Himmel fällt. Vielleicht ist der, der euch was sagt, genau die Hilfe, die Gott euch geben will. Manchmal durch ein Wunder, manchmal durch andere Christen, habe ich vier Wege gesagt, nicht drei meine ich. Manchmal drittens, indem er uns eine neue Sicht der Dinge schenkt und wir plötzlich in der Lage sind, das Problem selbst zu lösen. Man muss manchmal einfach Sachen Zeit geben. Heute gibt es ja diesen Fluch, der sich E-Mails nennt. Ihr kennt das alle, ne? Früher hat man sich hingesetzt und geschrieben und dann nochmal weggeschmissen und nochmal angefangen, dann will ich das wirklich so sagen. Und dann muss es dann noch zur Post gebracht werden. Also da war eine lange Entwicklung, bis so eine Botschaft dann hoffentlich mal da irgendwo hingekommen ist. Heute kann man aus einer Laune und manchmal auch einer wirklich schlimmen Laune heraus einfach mal was in den Computer hauen und abschicken und ahnt nicht, was das anrichten kann. Aber dann ist es zu spät, das Ding kommt nicht mehr zurück. Und manchmal ist es gut, wenn man mit anderen so in der Kommunikation ist, dass man einfach mal wartet und sagt, ich schlafe noch mal drüber, bevor ich das abschicke. Ich schlafe noch mal drüber, bevor ich das mit dem bespreche. Ich bete noch mal darüber. Vielleicht gibt Gott mir eine andere Sicht der Dinge. Und meine Frau war mir der offene Hilfe, wenn wir dann über Dinge gesprochen haben, manchmal auch über schwierige Mails, sag ich, lies nochmal, kann ich das so abschicken? Und erst dann merkt man, das habe ich zwar gut gemeint, aber das wird der andere garantiert falsch verstehen. Also man muss da nochmal drüber gucken. Das hat sie auch übrigens bei vielen Predigten gemacht, wo dann irgendwo, ja, da musst du nochmal ein bisschen dran arbeiten. Das ist okay. Aber manchmal gibt uns Gott eine neue Sicht auf die Dinge und schenkt uns dann plötzlich eine Lösung, wie wir das dann selbst lösen können. Aber zusammengefasst würde ich sagen, in all diesen drei Varianten ist Gott am Werk, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und deshalb die abschließende Frage, und ich will es nicht zu lange ausdehnen: Als was bin ich auf dem Weg zu Gott unterwegs? Als Tourist oder als Pilger? Woher rechne ich mit Hilfe? Und auf wen setze ich mein Vertrauen? Das sind Fragen, die jeder gerne für sich selbst klären darf. Und ich wünsche euch dafür wirklich Gottes Weisheit und Führung.